Herr Jesus Christus, wir danken dir dafür, dass wir hier sein dürfen, dass wir Gottesdienst feiern dürfen. Und du siehst, wie es uns auch gerade geht, wie es uns in der Corona-Situation geht, wie es uns auch gerade in der Gemeinde geht, auch was wir letzte Woche für Nachrichten gehört haben. Und ich danke dir dafür, dass wir wissen dürfen, dass du lebst, dass du bei uns bist. Und ich danke dir auch dafür, dass wir dein Wort haben und daraus lernen dürfen für unseren Alltag. Und ich bitte dich darum, dass du uns ruhig machst und uns zeigen möchtest, was du uns sagen möchtest. Amen. Ja, wir sind in einer Themenreihe über die Charaktereigenschaften Gottes. Letzte Woche hat Christian über das Thema gesprochen, Gott ist Liebe. Eine Eigenschaft, die für mich das Wesen Gottes am wunderbarsten widerspiegelt. Gerade auch im Abendmahl, auch da erinnern wir uns immer wieder daran, wie sehr Jesus uns liebt, dass er für uns ans Kreuz gegangen ist, dass er für uns gestorben ist. Seine Liebe, die loben wir in Liedern. Und auch im ersten Johannesbrief heißt es ja, Gott ist Liebe, wie wir auch letzte Woche gehört haben. Und heute geht es um eine Eigenschaft, die auf den ersten Blick einen ganz anderen Aspekt von dem Wesen Gottes beschreibt. Es geht um die Eigenschaft, Gott ist zornig. Und vielleicht hast du gerade gesehen, dass es heute um dieses Thema geht und hast dir gedacht, wie kann man denn in der heutigen Zeit noch über so ein Thema sprechen, Gott ist zornig. Ist das nicht eher ein Thema, was im Mittelalter, was da eine große Rolle gespielt hat, wo man den Menschen dann Angst gemacht hat? Ja, da wurden ja viele Bilder und sowas gemalt. Hat das eigentlich mit uns heute noch etwas zu tun, dieses Thema? Und ich bin der Überzeugung, dass wir als Christen, wir sollten in die Bibel schauen und wir sollten gucken, wie stellt sich Gott in der Bibel dar? Und ich bin der Überzeugung, dass wir dann einen viel tieferen Blick davon bekommen, wer Gott eigentlich ist. Und dazu gehört nicht bloß Gottes Liebe, sondern auch Gottes Zorn. Und ich bin der festen Überzeugung, dass wenn wir verstehen, dass Gottes Wesen, dass da auch der Zorn inbegriffen ist, dass wir seine Liebe dann noch viel besser begreifen und noch begeisterter auch von ihm sein dürfen. Vielleicht fallen dir gerade im Alten Testament einige Berichte ein, wo über Gottes Zorn die Rede ist. Zum Beispiel muss ich gleich denken, Arche Noah, ja, ganze Erde war überschwemmt. Oder Sodom und Gomorra, wo die beiden Städte zerstört wurden. Oder ich lese gerade in der Bibel Hesekiel, auch da, wo es um den Untergang Jerusalems geht, wo Gott zornig gewesen ist. Aber nicht nur im Alten Testament finden wir darüber Berichte, auch im Neuen Testament. Auf eine Stelle werde ich gleich eingehen. Das heißt ja auch in der Bibel, er bleibt derselbe heute, gestern und in Ewigkeit, Hebräer 13. Und ich möchte gerne eine Stelle aus dem Neuen Testament vorlesen. Relativ bekannte Stelle aus Matthäus 21. Da heißt es, Matthäus 21, 12 und 13. Dann ging Jesus in den Tempel, jagte alle Händler und Käufer hinaus, stieß die Tische der Geldwechsler und die Stände der Taubenverkäufer um und rief ihnen zu, ihr wisst doch, was Gott in der Heiligen Schrift sagt. Mein Haus soll ein Ort des Gebets sein, ihr aber macht eine Räuberhöhle daraus. Ich habe die Geschichte gelesen und ich dachte, okay, jetzt wird hier nicht der nette, liebende Gott beschrieben, sondern im Gegenteil. Es ist die sogenannte Tempelreinigung. Wir finden sie in allen Evangelien. Und wir sehen, hier ist Jesus jetzt eigentlich nicht so nett und liebevoll und umarmt alle Leute, schön, dass ihr alle da seid. Nein, das macht Jesus hier nicht. Sondern er hat Emotionen, er ist zornig. Ich habe mal in einem Lexikon nachgeguckt, was heißt Zorn? Zorn ist eine starke, heftige Emotion der Verärgerung und Entrüstung. Und genau das sehen wir hier. Dass Jesus hat eine heftige Emotion. Er ist verärgert. Und bevor wir uns anschauen, ja, warum und weshalb denn überhaupt und was hat es mit dem Zorn Gottes auf sich, möchte ich ein bisschen näher auf diese Geschichte eingehen. Und der erste Punkt, den ich hier überschrieben habe, Gott ist zornig, weil er das Böse hasst. Er ist zornig, weil er das Böse hasst. Was ist hier passiert? Jesus kam zum Tempel, er kam in den Vorhof und er sah, dass da richtig viel los war. Es war Gedränge, es waren viele Viehhändler, die da waren. Ich habe da was gelesen, laut einer Anekdote soll ein Viehhändler ungefähr 3000 Kleintiere damit hingebracht haben. Also kann man sich vielleicht vorstellen, was da für ein Getümmel war, was da für viele Verkäufer waren und für ein Gedränge und so weiter und so fort. Riesentreiben. Damals war das auch üblich und so weiter. So, aber warum waren die Händler da? Was haben die da denn überhaupt verkauft? Es war so, dass damals viele Menschen zu dem Tempel hingepilgert sind. Die sind da hingelaufen, teilweise weite Strecken. So, und sie wollten Opfer am Tempel darbringen. Und die Opfertiere, die konnten sie oftmals auf dieser langen Wegstrecke nicht mitnehmen. Also wenn man dann die ganze Zeit eine Taube in der Jackentasche hat und sowas über viele Kilometer, das ist oftmals nicht so angenehm. Also es ist ja besser, wenn man vor Ort da Tiere kauft, das ist ja viel einfacher. So, große Marktlücke, Händler haben das natürlich auch erkannt und es wurden da viele Tiere verkauft. Also es war vieles los. Und dann waren da nicht nur die Händler, sondern auch Geldwechsler. Geldwechsler, es gab zur Zeit Jesu 3 verschiedene Münzsysteme damals, das römische, griechische und das jüdische. Aber gerade die Tempelsteuer musste man in einer bestimmten alten Währung bezahlen. Und somit gab es da Geldwechsler, dass die Leute dann auch ihre Währung in die richtige Währung dann auch umtauschen konnten. So, und jetzt kommt Jesus dahin in dieses riesige Treiben. Und, so heißt es, hat er die Händler da rausgeschmissen, rausgejagt und die Tische der Geldwechsler umgeschmissen. Wenn ich mir das mal so bildlich vorstelle, ich hätte schon interessiert, wie das da ausgesehen hätte. Ja, mich wundert, dass hier nicht irgendwie beschrieben wird. Ja, jetzt kommt die große Tempelpolizei und jetzt ist hier Riesenaufruhr und so. Vielleicht steht hier nicht in dem Text, aber es wäre interessant gewesen zu wissen, wie das ist. Im Johannesevangelium steht die Geschichte auch. Da heißt es, dass Jesus sogar eine Geißel mit Stricken hatte, um die Händler da so rauszuschicken. Und ich finde, das ist schon eine heftige Situation irgendwie. Wir sprechen immer so von dem liebenden, barmherzigen Gott. Und hier scheint Jesus ja ganz anders zu sein. Er schmeißt hier die Händler raus, die Geldwechsler, die Taubenverkäufer steht hier auch. Warum denn Taubenverkäufer? Damals die Tauben, das war ein Opfer für die armen Menschen. Viele haben da Rinder oder Schafe oder sowas geopfert, aber die Armen konnten sich das nicht leisten, die haben dann eine Taube geopfert. Und sogar diese Menschen, wo man ja sagen könnte, oh, die sind doch eigentlich, kümmern sich ja um die Armen. Nein, auch diese schmeißt Jesus raus. Warum hat er das gemacht? Warum hat er sie nicht umarmt und gesagt, schön, dass ihr alle hier seid? Hat er nicht gemacht, nein. Warum wollte er ein Zeichen setzen gegen dieses Handeln im Tempel? Er wusste ja auch eigentlich, was da los war. Jesus ist da aufgewachsen. Und ich glaube, es zeigt seine Leidenschaft für wahre Heiligkeit. Dafür, dass die Menschen sich wirklich auf den Tempel ausrichten können. Die Händler, so heißt es, haben auch viele davon abgehalten überhaupt, dass die vernünftig da rein konnten und so weiter. Vielleicht haben die Händler auch alles nicht so ganz ernst genommen, dann die Münzwechsler und sowas. Oftmals heißt es auch, ja, die haben da sich auch stark dran bereichert und es war ein großes Geschäft und darum ging es eigentlich, aber es ging nicht wirklich darum, um die Heiligkeit des Tempels, wo die Menschen hingehen wollten, sollten, Gott anbeten sollten, sondern es ging hier um ein Feilschen, um Unruhe, was da war beim Handel. In Johannes 2, Vers 16, wo die Geschichte auch steht, sagt Jesus, es ist zu einem Kaufhaus entartet. Es ging also nicht darum, sich im Tempel groß auszurichten und so weiter, sondern es ist zu einem Kaufhaus, zu einer Räuberhöhle entartet. Räuberhöhle, vielleicht auch hier als Beispiel dazu, ja, dass damals nicht alles unbedingt mit rechten Dingen dazu ging. Und ich dachte, okay, das finden wir im Alten Testament ja im Prinzip auch. Wo es Geschichten gibt, wo es Berichte gibt, wo die Menschen sich nicht auf Gott ausgerichtet haben, sondern wo sie sich eher auf Frauen ausgerichtet haben oder wo sie sich auf Macht ausgerichtet haben oder auf Götzendienst oder auf Anerkennung. Und auch da waren überall Punkte, wo dann Gottes Zorn zum Vorschein kam. Und so auch hier. Wie geht es dir damit, zu wissen, zu hören, dass Gott zornig ist? So oft hören wir, Gott ist Liebe. Aber wie geht es dir damit? Ich habe mich gefragt, können wir Gott auch dafür danken, dass er zornig ist? Ich meine, wir können Gott dafür danken, dass er Liebe ist oder dass er barmherzig ist oder auch, dass er heilig ist, wie wir auch schon gehört haben. Aber können wir Gott dafür danken, dass er zornig ist? Gibt es Lieder über den Zorn Gottes, da wir ihn anloben und anbeten? Ich glaube, wir können da schon dankbar für sein. Denn wenn Gott nicht zornig wäre, dann könnten wir ihn auch nicht ernst nehmen. Weil dann könnten wir sagen, okay, hier bei dem Tempel, da geht es zwar um Handel und um alles Mögliche und es geht eigentlich gar nicht mehr wirklich da um die Anbetung Gottes, aber es ist ja nicht so schlimm. Weil Gott ist ja sowieso bloß Liebe und wir könnten doch alle umarmen und es ist doch alles schön. Aber Jesus war das nicht gleichgültig. Es war nämlich so, es ist so, dass Jesus das Böse hasst. Und er ist ein heiliger Gott. Und wenn er auch eine Freude nicht nur an dem Guten hat, sondern auch an dem Bösen hätte, was wäre denn das für ein Gott? Wäre das noch ein heiliger Gott? Einer, der jetzt auch Unrecht jetzt plötzlich gut finden würde? Nein. Sondern die Bibel sagt, dass Gottes Zorn eine Antwort ist auf das Böse in dieser Welt. Er kann die Sünde nicht tolerieren. Er ist ein heiliger Gott. Und da, wo Jesus hineinkommt, wir sehen das auch hier in dem Tempel, da kommt Licht hinein, da kommt etwas Gutes hinein. Und er möchte das Böse, das möchte er, dass es rauskommt und dass er dafür in die Situation hineinkommt. Ich glaube, wenn es auch keine Sünde in dieser Welt geben würde, dann wäre Gott wahrscheinlich auch nicht zornig, oder? Gottes Zorn ist sein Entschluss, damit das Böse nicht weiter besteht. Sein Zorn ist eine heilige Antwort auf das Böse in dieser Welt. Und Gottes Wesen an sich ist nicht Zorn, sondern es ist Liebe. Darum heißt es ja auch, Gott ist Liebe. Aber er ist auch zornig auf die Gottlosigkeit, die da ist. Und es ist ein anderer Zorn als vielleicht auch damals in dieser antiken Mythologie, die es gibt, wo wir sehen, dass es Götter gab, die frustriert waren und wo Schaum vor dem Mund war und die so, nein, sondern es ist ein heiliger Zorn, den er hat. Etwas, wo er etwas Gutes mit bewirken möchte. Und wenn ich hier höre, dass Jesus es so viel auch ausgemacht hat, was damals in der Welt los war, was da auch für ein Treiben war, wie ihn das auch emotional auch mitgenommen hat, dann frage ich mich manchmal selber auch, nehme ich das noch wahr, was auch bei uns herum geschieht? Mache ich oftmals da auch noch einen Unterschied? Ich lebe in dieser Welt, und oftmals habe ich mittlerweile schon die Einstellung, ja, es ist halt so. Es sind halt viele Sachen, die böse sind, die nicht gut laufen, wo Gottlosigkeit da ist. Aber es ist halt so, man gewöhnt sich dran, man passt sich auch irgendwie an. Und damit will ich jetzt nicht sagen, dass wir irgendwie mit einer Geißel durch Heiger laufen sollten und alles vernichten sollten, nein. Aber es gibt Dinge, die sind gut, da können wir uns drüber freuen. Und wenn ich hier höre, okay, Gottes Zorn ist, weil es Böse in der Welt gibt und er hasst Böses, er hasst Sünde. Aber ist das bei uns, ist das auch noch bei uns so? Wo machen wir als Christen oftmals auch einen Unterschied in unserem Denken, wie wir die Welt auch betrachten? Es gibt vieles Gutes, was bei uns ist, ja. Aber oftmals passen wir uns auch der Welt auch an mit unserem Denken. Und Jesus tut das nicht. Er hasst das Böse. Ein weiteres, was mir hier wichtig geworden ist, zweiter Punkt. Gottes Zorn schafft Ehrfurcht in unseren Herzen. Gottes Zorn schafft Ehrfurcht in unseren Herzen. Ich glaube, Gottes Zorn ist jetzt nicht so stark mit unserem Zorn vergleichbar, wie wir uns das manchmal vorstellen. Im Gegensatz zu unserem Zorn ist Gott nämlich niemals irgendwie, wo er sich jetzt damit versündigt oder wo er jetzt irgendwie Rache üben will groß oder was unkontrolliert ist. Ja, wie das ja oftmals bei uns ist, wo wir uns dann nicht mehr unter Kontrolle haben und dann sagt man was, muss man sich anschließend entschuldigen und so weiter und so fort. Nein, ich glaube, so ist Gottes Zorn nicht. Es ist ein gerechter Zorn. Aber genauso wie auch beim Thema Gott ist heilig, merken wir auch hier, dass wir es mit einem Gott zu tun haben, der allerhöchsten Respekt verdient. Dass es nicht nur ein kuschelnah liebender Gott ist, ja, das auch. Aber auch wenn wir uns mit dem heiligen Gott beschäftigen, dann ist es einer, der die Erde erschaffen hat, der mich und dich erschaffen hat, dem alle Ehre gebührt. Und wir wissen nicht, was auch in Zukunft noch kommen wird. Ich meine, wer kann ja die Offenbarung lesen, wie die Bibel endet und so weiter und so fort. Wir wissen, er hat die Erde in seiner Hand. Und zu diesem Gott gehören wir. Und ja, Jesus ist auch unser Freund und unser Kumpel und so weiter. Aber er ist auch der heilige Gott, vor dem wir Ehrfurcht haben dürfen. Ehrfurcht haben sollen. Dann heißt es hier in diesem Text, mein Haus soll ein Bethaus sein. Keine Räuberhöhle, es soll ein Bethaus sein. Was ist denn ein Bethaus? Warum sagt Jesus das hier? Mein Haus soll ein Bethaus sein. Ich glaube, er sehnt sich nach Beziehung. Und was er sich auch damals gewünscht hat, ist, dass die Leute in den Tempel gehen mit dem größten Herzen, ihn groß zu machen und ihn zu anbeten und ihn zu loben und zu ehren und so weiter, voller Hingabe. Und ist das in unserem Leben so? Ist das in deinem Leben so, ja auch diese Ehrfurcht vor dem großen Gott zu haben? Damit meine ich jetzt keine große Angst oder so, nein, aber zu sehen, dass er auf einer anderen Ebene ist. Und ich möchte mein Leben an dem ausrichten, wie es in der Bibel steht, was Gott für mich vorhat, was er für einen Plan für mich hat. Oftmals verstehe ich diesen Plan nicht. Manchmal finde ich es auch nicht gut, wie vielleicht Gottes Pläne manchmal sind. Aber bei diesem heiligen Gott geht es nicht darum, dass ich jetzt Gott kontrolliere und ich ihm sage, wie mein Leben zu sein hat, sondern er ist der große Gott, er ist der Chef in meinem Leben. Und oftmals haben wir Ausreden. Wenn wir selbstsüchtige Sachen irgendwie machen oder so, ja, die Situation ist halt so. Aber nein, ich möchte mich an ihn ausrichten. Und auch frage ich mich, wie ist das auch mit unserer Gemeinde? Hier ist es, das Haus soll ein Bethaus sein. Wenn wir in die Gemeinde kommen, ob es jetzt hier ist oder ob es bei dir zu Hause ist und du guckst gerade den Gottesdienst, mit welcher Einstellung kommen wir in den Gottesdienst oder in die Gruppen, die Woche überlaufen? Gehen wir dahin mit dieser Einstellung, ja, ich habe die Hingabe danach, dem lebendigen Gott zu begegnen, ihn zu ehren, ihn zu preisen, das ist es. Oder ist es vielleicht auch manchmal, ja, schön, dass ich gesehen werde, dass die anderen auch mal sehen, dass ich da war. Oder ist es vielleicht manchmal, ja, man geht halt immer so hin, mal gucken, was wohl heute so los ist. Kennen wir das selber nicht auch? Ich kenne das, an mir kenne ich das auch. Es gibt immer wieder Phasen, wo ich denke, wow, cool. Und dann, wo es eher so ein bisschen schwieriger ist. Aber Jesus sagt hier, mein Haus soll ein Bethaus sein. Und das wäre doch total toll, wenn wir hier sind oder zu Hause in den Hauskreisen oder wo auch immer. Aber dass es in unserem Herzen ist. Ja, ich möchte den Herrn, möchte ich anbeten, ich möchte ihn loben, ich möchte die Beziehung zu ihm stärken. Das ist es, warum es ihm geht. Aus Ehrfurcht, weil er so ein großer Gott ist und weil ihm alle Ehre gebührt. Und das möchte ich mit meinem ganzen Leben tun. Wir sind ja ein Tempel Gottes, wie es ja auch heißt. Und das wünsche ich mir für dich persönlich, für uns als Gemeinde. Diese Leidenschaft, ja, die Jesus auch für die Menschen hat, dass wir diese Leidenschaft für ihn bekommen. Und gerade bei Gott ist zornig, wo wir merken, ja, er hat solche Emotionen auch. Aber das möchte ich doch für ihn gerade auch haben. So eine Ehrfurcht. Und dann, dritter Punkt, wahrscheinlich der wichtigste Punkt. Ich habe mir mal so überschrieben, Gottes Zorn endet am Kreuz. Gottes Zorn endet am Kreuz. Diese Geschichte ist jetzt ja nicht so die erbaulichste Geschichte. Wenn Jesus in den Tempel geht und alle Händler da rausschmeißt und sowas, ja, schön, ist eher so ein bisschen eine komische Geschichte. Aber wir wissen, es ist ein Gott, der heilig ist, der zornig ist. Aber wir dürfen auch feiern, was er für uns am Kreuz getan hat. Ich möchte einen Vers lesen, zwei Verse lesen aus Römer 5. Da heißt es Römer 5, 9 und 10. Um wie viel mehr werden nun durch ihn gerettet, Entschuldigung, um wie viel mehr werden wir nun durch ihn gerettet werden vor dem Zorn, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerecht worden sind? Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, um wie viel mehr werden wir selig werden durch sein Leben, nachdem wir nun versöhnt sind? Wir sehen hier also, dass Jesus den ganzen Zorn, den er eigentlich über uns, über die Welt haben sollte, am Kreuz gelassen hat. Dass wir zu ihm kommen dürfen, dass er nicht mehr zornig auf uns sein muss, nein, sondern dass er am Kreuz für dich und für mich gestorben ist, weil er dich liebt. Er liebt dich nicht, weil er am Kreuz gestorben ist, sondern genau andersrum. Er starb für dich, weil er dich liebt. Und darum ist es nicht mehr so, dass Jesus voller Zorn auf uns blickt, was wir jetzt alles wieder für böse Sachen machen. Sondern natürlich, er ist ein gerechter Gott und er findet nicht alles toll. Aber wir dürfen zu ihm kommen. Und sein Zorn ist auch am Kreuz geblieben. Und wenn mir das bewusst wird, dann merke ich auch, was es für ein Geschenk ist, dass Jesus am Kreuz gestorben ist. Dass er eigentlich ein zorniger Gott sein müsste, auch ist. Aber dass er mich so sehr liebt, dass er sogar dafür ans Kreuz gegangen ist. Eigentlich müsst ihr doch sagen, hier Matthias Ackermann, das und das und das und das und nein. Aber er liebt mich so sehr, dass er trotzdem ans Kreuz gegangen ist und für mich gestorben ist. Und das dürfen wir für uns persönlich annehmen. Es gibt in Johannes 3, Vers 36 einen Vers, da heißt es, wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat das ewige Leben. Wer aber nicht auf ihn hört, wird nie zum Leben gelangen, sondern Gottes Zorn wird für immer auf ihm lasten. Und was ist das für ein Geschenk, wissen zu dürfen, dass ich zu Jesus Christus gehöre. Dass sein Zorn nicht auf mir lastet, auch wenn ich nicht der perfekte Mensch bin, auch nicht der perfekte Mensch war, so geht es uns allen. Sondern sein Zorn ist am Kreuz geblieben. Und wie bewegt uns das? Wie bewegt uns das auch jetzt in dieser Zeit? Wie es dir auch heute gerade gehen mag? Ob du zuschaust und sagst, mir geht's privat gerade so schlecht oder in der Corona-Zeit, ich mache mir so viele Sorgen. Nein, wir wollen uns an der Liebe Jesu, wollen wir uns festklammern, weil er alles für uns gegeben hat. Und das wollen wir feiern. Das wollen wir auch gleich am Abendmahl feiern, wo wir uns daran erinnern, wie sehr er uns liebt, wie sehr, weil ja, dass er für uns am Kreuz gestorben ist, dass wir eine Beziehung zu ihm haben dürfen. Und wenn wir uns mit den Charaktereigenschaften Gottes beschäftigen, finde ich das einfach total spannend zu sehen, wie umfassend das ist. Auf der einen Seite zu wissen, er ist Liebe. Er ist barmherzig, wird noch kommen. Aber auf der anderen Seite ist er auch der heilige, zornige Gott, der gerecht ist, Aber als Christen dürfen wir wissen, dass wir zu ihm gehören und dass er uns über alles liebt. Und das wollen wir anderen Menschen weitergeben und weitertragen. Gott segne euch. Amen. Ich bete noch. Jesus Christus, ja, wenn ich diese Geschichte lese, dann fordert mich das sehr, sehr stark heraus. Ja, wo ich sehe, wie du da in den Tempel gekommen bist und oftmals denken wir, ja, der liebende Gott, aber nein, du bist auch ein gerechter Gott, der das Böse hasst. Und du siehst unser Leben, du weißt auch, wie gerade unsere Beziehung zu dir ist, ob wir gerade zweifeln, ob wir uns Sorgen machen. Und ich bitte dich darum, dass auch gerade, ja, mit den Charaktereigenschaften Gottes, dass uns das immer wieder neu bewusst wird, in unser Herz geht, wie sehr du uns liebst. Dass du ein gerechter, heiliger Gott bist und auch auf uns eigentlich zornig sein solltest. Aber nein, du hast es am Kreuz gelassen und du bist für uns am Kreuz gestorben. Und dafür danken wir dir. Und wir wollen dich bitten, dass auch gerade jetzt in dieser Zeit viele Menschen zu dir kommen und dich als persönlichen Heiland und Retter annehmen, weil du bist derjenige, der uns liebt, der uns Frieden schenken möchte. Bitte segne uns. Amen.